ist mal wieder soweit. Ein neues Jahr, viele neue Filme, viele schöne Gespräche werden hier passieren. Und wie es bei uns so üblich ist, steigen wir im Januar in japanische Gefilde ein und zelebrieren ein kleines bisschen den Japanuary. Und ich habe das große Glück, da den ersten Film mitzunehmen. Aber bevor wir zu diesem Film kommen, darüber sprechen und uns das mal genauer angucken und beleuchten, begrüße ich erstmal den lieben Basti hier auf der anderen Seite am Mikrofon. Hi Basti.
Hallo liebe Udo, ich grüße dich.
So, und ich grüße auch alle anderen, die da zuhören, da draußen. Schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Diesen Film hier habe ich schon lange auf der Liste und er passt irgendwie wie Faust aufs Auge, weil jetzt zeitgleich, zumindest zur Aufnahme, nicht zur Ausstrahlung, Nosferatu anläuft und wir haben in diesem Film hier auch mit einem blutsaugenden Geschöpf oder blutsaugenden Geschöpfen, wenn man so will, zu tun. Denn ich habe mitgebracht, ich weiß gar nicht genau, wie er ausgesprochen wird, verdammt, Goki. Ich würde ihn Goki aussprechen, aber deutscher Untertitel ist Vampir aus dem Weltall. Hast du gegoogelt, wie man den richtig ausspricht, Basti?
Also es steht ja da, dass der Goki Midoro heißt. Mhm. Die sagen das auch immer im Film Goki Midoro, mhm, oder wie auch immer. Ich bin halt nach wie vor nicht des Japanischen mächtig, deswegen würde ich mich auf Goki so langgezogenes E einigen, ja.
Ja, würde ich fast auch sagen. Und das ist ein Film, der mir begegnet ist in diesem Double Feature, was ich häufiger erwähne und wo ich das riesengroße Glück hatte, völlig unbedarft an einem späten Freitagabend drin zu landen, dieses Ding auf der großen Leinwand genießen zu dürfen. Und der hat mich so bewegt, dass ich eine Veröffentlichung irgendwo herklauben und finden musste, eine gefunden habe, die ansatzweise bezahlbar war, so dass ich das Ding auch zu Hause genießen kann, weil mich der so begeistert hat. Die Frage ist jetzt ja aber, für dich war es das erste Mal, ob er dich auch begeistern konnte. Hattest du irgendwelche Erwartungen an dieses Teil? Hattest du, wie viel Kenntnis hattest du vorher, was dich da jetzt erwartet, wenn der Postbote an deiner Tür klingelt?
Also bei dem Namen Vampir aus dem Weltraum hatte ich schon so eine gewisse Erwartungshaltung. Und du hattest den schon, glaube ich, vor einem Jahr irgendwann, hast du den schon mal vorgeschlagen für den kleinen, kuriosen Film. Mhm. Damit hast du ja eigentlich mehr oder weniger schon so eine gewisse Erwartungshaltung bei mir ja schon hervorgerufen. Mhm. Also ich wusste schon, wir werden uns dann etwas trashigere Gefilde zumindest oder B-movige Gefilde zumindest ja doch reinmanövrieren. Das war so meine Erwartungshaltung und ich habe den Film gebraucht für ja doch immerhin noch gut Geld, also knapp um die 20 Euro waren das, also ich glaube mit allem drum und dran, also mit Versand, immerhin noch bezahlt dafür, dass es gebraucht war.
Ja.
Der Film ist vergriffen, den gibt es auch aktuell zumindest hier in einer vernünftigen Version, also wo ich auch einen deutschen Untertitel dazu habe, wirklich nur als DVD.
Und ja, das ist so.
Genau, und meine Erwartungshaltung kann ich relativ schnell entlüften. Die wurde natürlich sofort erfüllt. Ich habe das in den ersten 5 bis 10 Minuten gemerkt. Ich habe dir nach 35 Minuten habe ich dir schon so ein Zwischenfazit vor uns schon per WhatsApp geschickt, ich dir schon gesagt habe, dass dieses Star Trek TOS, dieses Feeling auf jeden Fall hier definitiv zu spüren ist und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und ich bin sehr gespannt, wie wir heute durch dieses Gespräch gehen werden. Ich habe viele Fragen, Udo.
Viele Fragen habe ich definitiv auch auf dem Zettel und ich freue mich darauf, irgendwie durch diesen kuriosen Film zu steuern. Aber bevor wir da reinschlittern, ich glaube wirklich viele Menschen da draußen werden diesen Film nicht kennen. Denn der ist schwer verfügbar, du hast es erwähnt, der wird auch nicht oft irgendwo irgendwie gezeigt oder sowas. Da hatte ich ja einfach in Düsseldorf ganz großes Glück, dass die den aus der Mottenkiste rausgezerrt haben. Dementsprechend würde ich hier einmal die Inhaltsangabe verlesen und ich werde mich ansonsten so mit Hintergrundsachen ein bisschen zurückhalten, denn ganz ehrlich, zu den ganzen Namen, zu den ganzen beteiligten Menschen kann ich überhaupt nicht viel beitragen. Da stecke ich nicht tief genug drin. Wenn du da später noch Anmerkungen zur ein oder anderen Person hinter oder vor der Kamera hast, hau das gerne raus. Aber ich schmeiß jetzt erstmal mit dieser Inhaltsangabe um mich, damit die Menschen, die zuhören, zumindest einen Peil haben, worum es denn hier geht. Mhm. Also, die DVD-Hülle sagt: Eine Verkehrsmaschine befindet sich auf einem Inlandsflug, als bizarre Ereignisse über Crew und Passagiere hereinbrechen. Der Himmel wechselt seine Farbe und schimmert in blutrotem Licht. Vögel beginnen sich in Kamikaze-Manier auf die Maschine zu stürzen. Die Piloten erhalten eine Warnung von der Flugkontrolle. Es befände sich eine Bombe an Bord der Maschine. Als das Gepäck durchsucht wird, zieht ein Terrorist seine Waffe und versucht, eine Kursänderung zu erzwingen. Plötzlich streift das Flugzeug ein gleißendes Etwas. Die Technik versagt und die Maschine stürzt ab. Die wenigen Überlebenden wissen weder, wo sie sind, noch was passiert ist. Der Terrorist nutzt die Gelegenheit zur Flucht und trifft auf ein riesiges, leuchtendes UFO. Ein rätselhafter Zwang zieht ihn in das Sternenschiff und ein Alien-Parasit übernimmt seinen Körper. Jetzt ist der Bösewicht auf der Jagd nach Menschenblut, welches er fortan zum Überleben benötigt. Das trifft schon ganz gut. Und ich meine rausgehört zu haben, du hast das also im Original und mit Untertitel genossen, korrekt?
Ja, ich muss allerdings sagen, ich hatte wahnsinnig viel Spaß, aber auch mit der deutschen Synchro.
Mhm.
Die fand ich nämlich tatsächlich sehr toll. Ich hatte wirklich überlegt, ob ich nicht dabei bleibe, aber ich liebe wirklich japanisches Original mit Untertitel. Ich mag die Sprache halt wirklich sehr und habe dann trotzdem mich gegen diese tolle Synchro entschieden. Also ich habe 10 Minuten mit Synchro geschaut und hätte man weiterschauen können, war wirklich gut.
Cool, ja, ich habe es genau andersrum gemacht. Ich habe den Film jetzt 3-mal in der Synchro gesehen, aber habe zumindest bei den beiden Sichtungen hier zu Hause immer mal rüber geswitcht, um mal reinzuhören, weil ich japanisches Original auch grundsätzlich ganz gerne höre und einfach den Klang der Sprache sehr gern mag. Aber yo, die deutsche Synchro, die ist cool. Die hat's in sich, man kennt einige Sprecher, Sprecherinnen, das macht schon wirklich Spaß. Schlittern wir mal in die Einstiegssequenz rein. Als du die ersten Minuten so geguckt hast in diesem Flugzeug, was hattest du für einen Eindruck? Nach welchem Genre hat sich das für dich angefühlt? Und überhaupt, wie fandest du das Ganze? Optisch, akustisch, was hat dich da irgendwie, was hast du mitgenommen?
Also das Erste ist ja, es fängt ja mit diesem Shot an, mit diesem Flugzeug, was da so im Sonnenuntergang so fliegt, so ein Miniaturflugzeug. Und die erste Idee, also den ersten Gedanken, den ich hatte, hey, das sieht ja aus wie bei Kill Bill, als Uma Thurman gerade nach Japan fliegen will.
Oh ja.
Genau. Und hier vielleicht noch ein kleiner Spoiler. Der Film ist gar nicht so unbekannt, denn, wie ich herausgefunden habe, dass dieser Shot so aussieht wie bei Kill Bill, liegt also daran, dass Tarantino diesen Film halt wahnsinnig mag und ihn da halt auch zitiert hat, in dem Fall auch mit dieser Flugzeugsequenz. Finde ich sehr spannend. Der restliche Film hat wiederum gar nichts mit Quentin Tarantino zu tun. Überhaupt nicht. Das merkt man spätestens bei den Dialogen und den, ich will das mal vorsichtig sagen, merkwürdigen Figurenkonstellationen. Denn in diesem Flugzeug sind die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Motivationen. Und hier werden Informationen gedroppt und Figuren in Stellung begeben, aber es wird dramaturgisch überhaupt nichts daraus gemacht und das war fantastisch. Also ich habe sozusagen gleich so eine Schere zwischen, da geben sich Leute ganz viel Mühe, dass dieses Flugzeug in dieser Miniaturkulisse total toll aussieht und total toll geleuchtet ist und dann sind wir in diesem Flugzeug drinne und es sieht halt alles doch sehr, ach ja, ich will nicht sagen billig aus, im Flugraum selber geht's, aber spätestens im Cockpit vorne, dann fühle ich mich schon an Plan 9 from Outer Space erinnert, wo die Piloten da sitzen. Also das ist schon, also man merkt hier schon in diesen ersten Minuten, hier gibt's Schwankungen in der Inszenierung, vor allem aber auch eben halt auch, was jetzt die Production Values betrifft. Also das ist schon spannend und irgendwie funktioniert das und da hat man automatisch schon so ein Gefühl, das wird spannend heute, das wird vor allem nicht sehr ernst zu nehmen.
Das stimmt, aber ich hab in dieser Einstiegssequenz damals im Kino schon festgestellt, boah, ich bin vollkommen überrascht und aus den Socken gehauen, mit welcher Art von Film ich da erstmal konfrontiert werde, weil ich da gefühlt habe, dass erstmal kam mir das vor wie so eine Art vielleicht sogar Spionagefilm, irgendwas in der Richtung, so fühlt sich das am Anfang an und auch mit einer ordentlichen Portion Paranoia drin, aber dann durch diese Vogelattacken und diesen roten Himmel, ich habe da auch total viel Hitchcock drin gespürt, irgendwas in dieser Richtung, ne, wo ich mir dachte, das ist so ganz viele Zutaten direkt am Anfang schon einfach reingeworfen. Aber ich finde, dass die Zutaten alle für sich total Spaß machen und hier in dieser Einstiegssequenz für mich auch total gut funktionieren, was wirklich an den Charakteren liegt. Denn ich finde die Auswahl der Personen, die hier spielen, die Auswahl der Schauspieler und Schauspielerinnen ganz hervorragend, weil die alle was sehr Markiges haben, alle irgendwie was sehr Besonderes haben und sich sehr, sehr gut voneinander absetzen. Es fühlt sich nicht nach Einheitsbrei an, sondern also man kriegt direkt Gesichter präsentiert und auch einfach Personen präsentiert, Charaktere präsentiert, die sich sehr, sehr deutlich voneinander unterscheiden. Das hat mir Spaß gemacht. Und ich meine auch schon verschiedene Inhalte gespürt zu haben, mit denen ich nicht so gerechnet habe. Hast du hier Dinge gespürt von wegen Gesellschaftskritik oder Kritik in Richtung Politik, Wirtschaft, was auch immer?
Ja, der Film spart er ja gar nicht, der geht ja gleich los, der pointet ja gleich in den ersten Minuten ja aus, was so die Probleme sind, dass wir als Gesellschaft uns nur für Geld interessieren, sogar unsere besten Freunde, die wir verkaufen würden, sagt er so wortwörtlich, und wir unseren Planeten ausbeuten. So, und das sagt er da halt relativ schnell. Und damit ist eigentlich so für mich das Thema des Films, war da wirklich schon gesetzt. Und naja, wenn ich den Titel lese, Vampire, Weltraum, dann konnte ich relativ schnell eins und eins zusammenzählen und hatte auch schon tatsächlich schon so eine Vorahnung, wie so ein Film auch enden könnte. Aha. Und da können wir nachher drüber sprechen, aber ich wurde belohnt.
Das ist schon mal gut. Hast du generell noch andere Genres in diesem Film gefunden und auf den Zettel?
Also was ich mir rausgeschrieben habe in meinen Notizen ist, ich habe mich wahnsinnig Invasion of the Body Snatchers erinnert gefühlt. Der tauchte bei mir ganz häufig auf, weil ich dachte mir so, dieses Thema, womit hier rumgespielt wird, also gerade in den ersten 25 Minuten wird ja schnell klar, was hier auch passiert. Und das tauchte damit auf, also dieses Body-Snatcher-Thema. Und
klar,
wenn du den Film mir übersetzt, heißt ja auch Gurke Body-Snatchers from Hell.
Genau, richtig, ja.
Und das war so eins, also so ein klassischer Horror. Und dann da, weil Body-Snatchers ist so klassisch Paranoia. Und das hast du da auch ganz viel drin. Und das passt ja perfekt ja auch zu unserer Paranoia-Reihe, die wir hier schon hatten.
Das stimmt.
Weil der Film, er sagt es die ganze Zeit und er zeigt es uns auch. Also ich finde das ganz cool, dass hier nicht nur viel gesagt wird, sondern auch wirklich dieses klassische Show-Don't-Tell-Prinzip läuft. Es ist zwar trotzdem ganz schön wüst, wie das alles aufgebaut ist, muss ich nochmal sagen, aber es ist drin, es ist da.
Ich hab da aber auch noch gespürt, sobald diese ganze Anfangssequenz in diesem Flugzeug ein jähes Ende nimmt durch diesen Absturz, spüre ich halt ganz, ganz viel Einfluss vom Katastrophenfilm. Und da musste ich diverse Male durch dieses Setting auch, und wir haben ihn ja schon häufiger erwähnt, vielleicht müssen wir den irgendwann mal besprechen, an den Flug des Phönix gedacht. Ein Film, der ja auch wirklich ein ganz ähnliches Setting aufweist und auch irgendwie sehr charakterfokussiert ist. Und ich sehe hier so eine gewisse Verwandtschaft, auch wenn Goki natürlich dann in völlig andere Richtungen abdriftet und auch auf völlig andere Dinge hinaus will, ist so, was Gruppendynamik angeht und auch die Konstellationen angeht und so ein bisschen, was halt dieses ganze Grundsetting angeht, da ist eine Verwandtschaft auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen. Katastrophenfilm mag ich ja eh ganz gern und ich spüre da auch immer mal wieder so Nähe zum Paranoia-Kino, zum Paranoia-Film ganz generell. Und ich mag manchmal sehr die Themen, die dann da auf den Tisch kommen. Also so Dinge, wenn es um Urinstinkte von Menschen geht und das Böse im Menschen und so. Ich finde, dass man kann Gucki viel vorwerfen, aber ich finde, das sind Punkte, die hier schon vielleicht nicht ausgearbeitet werden, aber ganz gut beleuchtet werden, oder?
Ich weiß nicht, ob sie richtig gut beleuchtet werden. Wie gesagt, der Film stellt halt einfach viele Behauptungen auf. Der wirft sie in den Raum. Wir haben hier auch kuriose Figuren. Also ich nenne ihn jetzt einfach mal den sinistren Psychologen.
Ja.
Der hier ungeheure Theorien von sich gibt, wo ich dann immer denke, wo hat der das einfach nur her? Das sind ja wirklich wüste Behauptungen, aber ich weiß, wofür sie halt da sind. So richtig ausgearbeitet finde ich das nicht. Also irgend so ein bräsiger Filmkritiker würde jetzt auch sagen, das ist viel Gutes gemeint, aber von viel gut gemeint kann ich mir auch nichts kaufen. Das möchte der Film schon ein bisschen besser erklären. Diese Stimme habe ich nicht in meinem Kopf. Also das bin nicht ich, sondern ich finde, dafür, dass man das schon einfach nur erwähnt, finde ich es schon mal gut. Es ist immer gut, Missstände zu erwähnen, egal ob es mit dann erzählerisch gelingt, das umzusetzen, aber ich finde es cool, dass er das macht. So, Punkt. Und da steht er eigentlich auch in einer Linie mit den ganzen anderen Kaiju-Filmen zum Beispiel, wie Godzilla, wo das ja auch ein Thema ist, wo eben halt auch gesellschaftskritische Themen ja auch verarbeitet werden. Hier ist es vielleicht ein bisschen schlockiger, kann man schon so sagen, aber ich finde es toll.
Ja, ich finde da die Charaktere teilweise sehr unterschiedlich stark, wenn ich so darüber nachdenke. Also ich sehe voll, was du da meinst, und auf diverse hier vorkommende Personen trifft das vollkommen zu. Aber zum Beispiel finde ich, dass bei diesem schmierigen Mistkerl von Politiker, der ist dann doch schon ja deutlicher ausformuliert, genauso wie dieser, ja, ist das Waffenlobbyist, möchte ich gar nicht sagen, der ist ja kein Lobbyist, der ist ja Waffenfabrikant, ne, und macht halt dennoch auch irgendwie Lobbyarbeit und Schmiergeldaffäre und so weiter. Also ich finde diesen ganzen politischen Konflikt zusammen mit der Antikriegsthematik, die hier immer wieder reingebaut wird, ich finde, die ist schon deutlich spürbarer formuliert als so einige andere Themen, die einfach nur irgendwie in den Topf reingeworfen werden, ne. Also man merkt halt dem Film an, dass es ein Anliegen ist, auch durch diese rot eingefärbten Zwischensequenzen, Kriegszwischensequenzen und so. Also dass da drehbuchseitig auf jeden Fall auch irgendwie nochmal anders drauf geguckt wird als auf so manche andere Dinge. Und weil halt auch der Politiker hier einige Schlüsselszenen wirklich bekommt, Schlüsselszenen auf den Leib geschrieben bekommt, wo man merkt, so, das ist jetzt der Charakter, das ist halt einfach ein richtig mieses Schwein und der Antagonist, und der dann auch schlussendlich so für einen kurzen Augenblick der Erlösung dann auch in den Untergang irgendwie muss, ne?
Ich finde ja, dass diese Exposition hier so wie so ein Witz ist, ne? Es gibt einen Politiker, ein Waffenbauer und ein Bombenleger im Flugzeug. So, dann fängt das ja an. Und dann haben wir zufällig noch einen Psychologen noch mit und eine Kriegerwitwe und was weiß ich noch alles. Also das ist schon spannend.
Ja, und der Politiker hat sich auch die Frau klar gemacht von den Waffentypen, ne? Das habe ich doch so richtig kapiert, oder?
Ja, der hat die sozusagen wie weitergegeben, so als Tribut, so als wie Bezahlung.
Unfassbar.
Und dass die Kriegerwitwe in dem Fall auch noch eine Amerikanerin ist, ist ja auch noch ein politisches Statement da in dem Film.
Ja, auf jeden Fall.
Also da ist wahnsinnig viel drin, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie das auch so überzeichnet haben, damit sie das alles sagen können. Ansonsten könnten sie das in keinem Film sagen. Das hätte wahrscheinlich ein Kurosawa sagen können zu der Zeit, aber kein anderer. Und so kann man immer sagen, das ist ja alles lächerlich und gar nicht ernst gemeint, und trotzdem sagst du es. Das meine ich eben halt, deswegen finde ich das ganz cool.
Was ist dir zur Bildgestaltung und zur Farbgestaltung durch den Film über aufgefallen?
Also es hat die ganze Zeit wirklich so dieses krasse Technicolor-Feeling. Ich finde auch, weil wir erst letztes Jahr auch drüber gesprochen hatten, Alarm im Weltall, du hast ja dann hier auch noch dieses anamorphische Format. Wie ich finde, ist hier teilweise technisch besser umgesetzt. Es ist natürlich auch 10 Jahre später, aber Kameraführung ist hier, ich finde die hier tatsächlich echt toll, also für das, was es halt auch ist. Und die Ausleuchtung ist auch, wie ich finde, auch sehr moody. Aber ich finde vor allen Dingen wirklich, wenn es dann auch um die Effekte geht, und da finde ich den wirklich echt toll von den Farben her. Was jetzt Effekte angeht, das würde ich mal noch später aufheben. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, also das Bild, das ist echt toll. Ich fand das auch schon bei dem DVD-Menü, ist mir das schon aufgefallen. Dachte, was kommt denn hier? Und dann habe ich auch gesehen, die haben da ganz viel Rotes kopiert in dem Film. Also da steckt wirklich ganz viel Detailarbeit drin. Da habe ich mich sehr gefreut, muss ich jetzt mal sagen.
Da konnte ich mich auch direkt fallen lassen. Und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, warum mich der Film auch auf der großen Leinwand so angesprochen und auch an dem Abend wirklich völlig umgehauen hat. Denn ich habe vorher das Plakat nur gesehen und ich wusste gar nichts, was da auf mich zukommt. Und dann sehe ich diese Bilder, dann sehe ich diese Farben, dann sehe ich diese Lichtgestaltung, und ich war umgepustet. Denn also man wird hier teilweise belohnt, gerade in der zweiten Hälfte auch mit einer Lichtgestaltung, die mich total an wirklich gute Film-Noirs erinnert hat, weil das so ein theaterstimmungsvolles Licht hatte und auch viel mit Licht und Schatten und nur halben Gesichtshälften, die gezeigt werden, oder Ausschnitten, die beleuchtet werden. Das hat mich super an meine Theaterzeit erinnert, irgendwie, wenn ich da Licht gemacht habe für die ein oder andere Impro-Szene oder sowas, ne? Wo ich dann wirklich mal richtig spielen konnte und wirklich auch mal in die Vollen gehen konnte und so. Und das ist hier total schön gemacht. Und gerade was diese eingefärbten Szenen angeht, beim UFO und so weiter, mit diesem starken Orange und Rot und also das hat mich wirklich begeistert, jetzt sowohl ne, bei diesem ersten Mal im Kino als jetzt auch bei der Sichtung zu Hause, bei der Wiederbegegnung zu Hause, weil ich das mag, dieses körnige und farbige und einfach unglaublich schön aussehende Bild. Wahnsinn, wirklich, wirklich beeindruckend in so einem Ding, wo man erstmal denkt, totaler B-Schlock halt, ne?
Mhm. Ja, also ja. Das hat mich wirklich voll abgeholt.
Cool.
Und da muss ich auch wirklich sagen, wir hatten das, da greife ich mal einen Punkt von unserer Folge auf, Alarm im Weltall, da hatte ich ja gesagt, ich mag diese statischen Zweier-Einstellungen in den wenigsten Fällen.
Mhm.
Und hier haben wir die etwas anderen Zweier-Shots, und zwar meine ich zwei Singles aneinander. Das heißt also Shoot-Reaction-Shot.
Mhm.
Und üblicherweise ist es ja so, wir hatten uns da auch schon dran gewöhnt, als ZuschauerInnen da draußen, dass wir, wenn wir so einen Reaction-Shot bekommen, wenn der darauf folgende Reaction-Shot ist nicht die gleiche Einstellung wie beim ersten Mal, sondern da switcht man eben halt. Da macht man sozusagen den 30-Grad-Switch. Das heißt also, nach einer Reaction ist sozusagen die Kameraposition um 30 Grad nach rechts oder links eben halt gestellt. Das ist üblicherweise so, damit man so das, damit man nicht dieses, die Einstellung hat man schon, das ist immer was Billiges. Und hier in dem Film ist es, und das ist natürlich klar, das ist wahrscheinlich dem Budget geschuldet, du hast halt einfach immer die gleiche Kameraeinstellung, das heißt also in einem Take durchgedreht und dann von der den Reaction-Shot, den holst du dir auch in einem Take und dann schneidest du die beiden Szenen zusammen und schneidest nur zwischen diesen zwei Rollen halt hin und her.
Ja.
Das macht es natürlich einfach. Da merkt man natürlich schon, ne, hier hat man eben halt auch gespart. Ich finde das aber trotzdem sympathisch, weil man eben halt besser beleuchten kann, die Szenen. Es wirkt halt nicht statisch, du hast trotzdem irgendwie noch einen Fluss drin und das weiß ich hier wirklich sehr, sehr, sehr zu schätzen.
Mhm. Ja, absolut. Und was ist dir auf der akustischen Seite dabei aufgefallen? Hast du da auch ein Ohrenmerk drauf?
Ja, auch hier wieder schon ging schon los beim Menü, als nämlich das Menü lief, hatte ich mir gerade noch einen Kaffee aufgegossen und da habe ich sozusagen die Musik und die Töne schon ein bisschen gehört und dachte mir so, das erinnert mich auch an Alarm im Weltall. Dass es sozusagen wie so eine logische Fortführung ist. Der Score selber, der wirkte auf mich sehr amerikanisch, muss ich jetzt mal sagen.
Mhm.
Also der passte so, der hätte auch aus dem amerikanischen Spielfilm dieser Zeit sein können.
Mhm.
Und das Sounddesign, diese ganzen Effekte von dem UFO, die fand ich echt cool. Die waren so retrofuturistisch. anders kann ich gar nicht sagen. Mir haben die sehr gut gefallen. Und ich dachte mir so, das wird doch bestimmt ein Punkt sein, der Udo bestimmt auch gut gefallen hat.
Ach, total. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber ich muss auch sagen, generell der ganze Score in diesem Film gefällt mir. Das ist jetzt zwar nichts, was man dann irgendwie noch wochenlang als Ohrwurm vielleicht mitnimmt, aber das ist hier unglaublich effektiv und bringt eine Stimmung mit und unterstützt auch so jeweils den Ort oder gerade dieses Setting, in dem wir uns bewegen, also auch diese Unterschiede zwischen, man ist gerade zwischen den Menschen, zwischen den Dialogen, da passiert gerade was und dann der Switch eben zu diesem Wesen und den Dingen, die da passieren, zu dem UFO und diesen flirrenden Lichter und Farbwelten und sowas. Und also das finde ich ganz, ganz großartig hier umgesetzt. Und ja, absolut amerikanisch. Das höre ich da auch raus. Da sind die Einflüsse definitiv nicht von der Hand zu weisen. Also wo hier, wie, wo, was als Inspiration genommen wurde. Ich finde auch spannend, dass dann weiterhin auch mit Genres um sich geschmissen wird und das manchmal auch in ganz, ganz kleinen Szenen, zum Beispiel diese kleine Okkult-Szene. Wie hat sich die für dich angefühlt, das mit dieser Hypnose?
Also ich wollte sowieso halt nochmal unbedingt auf diesen verrückten Psychologen zu sprechen kommen.
Ja, bitte, tu das.
Es ist eine total verrückte Plot-Device und ich finde diese ganze Szene auch merkwürdig, weil sie sich wie reingeschrieben anfühlt. Also
ja,
wie, als würde nicht zum restlichen Film passen, weil die macht ja auch gar keinen Sinn.
Mhm.
Weil nachdem die Frau zu Bewusstsein kommt, kannst du sie ja fragen. Er entscheidet sich, sie allerdings unter Hypnose zu setzen, was ja gar keinen Sinn macht, weil sie ist ja erstmal bewusstlos und er will sie zum Sprechen bringen. Am Ende muss sie so oder so wach machen und die Hypnose klappt nicht und am Ende fragt er sie trotzdem laut schreiend nochmal aus und dann erzählt sie alles. Das heißt also, diese Hypnose macht keinen Sinn, die ist nur dafür da, damit man eine Hypnose in dem Film hat.
Richtig, richtig.
Und das hat mir irgendwie Spaß gemacht.
Ich fand das auch einfach genial. Ich hatte den Eindruck, irgendwie so die Autoren oder wer auch immer da alles auch für diese ganzen Grundideen dann verantwortlich war, hat einfach eine Liste geschrieben von Sachen, die unbedingt da drin haben wollten.
Und das sind viele Dinge. Ich dachte mir auch so, Moment mal, das ist aus dem Film geklaut, das ist aus dem Film, das ist aus dem Genre. Okay, hier müssen wir noch das noch reinbringen. Und ich hatte wirklich das Gefühl, die haben wirklich so eine Checkliste gehabt. Das bringen wir alles rein. Eventkino.
Ja.
Die kurze Frage, hast du dich mal mit dem Shohiku-Horrorfilm mal auseinandergesetzt?
Nee, nicht wirklich.
Shoshiku heißt es.
Nee, da kann ich nicht so richtig mitreden. Nimm uns mal mit rein.
Das ist nämlich dieses Studio, was diesen Film produziert hat. Und die gab es jetzt nicht so lange, aber die haben The X from Outer Space gemacht und Genocide. Mhm. Und die haben alle so einen Kultstatus eben halt wie Gokey.
Schön.
Und das war ein ganz kleines Studio. Das heißt also, automatisch habe ich jetzt schon so eine Empfehlung für mich selber gleich geschrieben gehabt. Die Filme möchte ich nämlich auch ganz gerne sehen. Ja. Die wollten sozusagen so eine experimentelleren, eher verrückteren Horrorfilm halt machen. Weit ab vom Mainstream. Und das ist ihnen gelungen, würde ich jetzt mal sagen.
Voll. Ich musste auch an irgend so einen, ich muss nochmal nachgucken, wie der hieß. Da war noch im Double Feature ein anderer Film, den habe ich als japanischen Gangsterfilm und dann eben aber auch mit Aliens irgendwie im Kopf. Und das war auch so ein völlig verrücktes Ding. Da musste ich jetzt auch nochmal sehr dran denken, als ich jetzt Gokey nochmal geguckt habe. Vielleicht ist das sogar irgendwie von derselben Schmiede oder irgendwelche Leute, die da beteiligt waren. Ich will da jetzt gar nicht mit gefährlichem Halbwissen um mich werfen, aber da muss ich dringend nochmal recherchieren, was das für ein Film war, weil den fand ich damals auch sehr cool, weil der sehr gut aussah. Und das war so ein richtig wie so ein Mafiosi-Film, aber eben mit einem Alien-Einschlag. Also auch so ein Mashup, wo man denkt, ach du heiliger Bimba, was ist das denn? Und das hat Gokey halt eben auch, so dieses öfter, dieses oh heiliger Bimba, was ist das denn? Konnte der Film dich an verschiedenen Stellen überraschen?
Also überrascht hat er mich ziemlich oft sogar, weil der macht teilweise so viele verrückte Sachen, mit denen man nicht rechnen kann. Weil geil. Figuren sich so merkwürdig verhalten. Ich habe mir wirklich vor uns eine Szene aufgeschrieben. Ich musste kurz zum Besten geben, weil
Also
es ist eine von zwei Szenen, die ich faszinierend finde. Also, der Bombenleger, der es nicht wahrhaben will, dass eine Frau berichtet, was sie gesehen hat, sich beim Psychiater beschwert, dass er die Frau hypnotisiert hat, also die Wahrheit sagt, und daraufhin dem Psychiater 20 Meter einen Berg runterschubst, welcher nach diesem Sturz aus 20 Metern Höhe überlebt hat. Nur um dann vom Vampir gebissen zu werden. Und dabei gibt es noch einen Unterschied, einen Übergang von Tag zu Nacht.
Ja.
Und der Film hat mich an solchen Stellen halt maximal überrascht, weil ich habe das ja natürlich nicht kommen sehen. Wo kommt jetzt sozusagen dieser Konflikt auf einmal her? Mhm. Warum macht der das jetzt? Ja, damit es einen Konflikt gibt und damit eben halt die Figur die Ausgangsposition gebracht wird, um vom Vampir gebissen werden zu können. Also der Film hat viele so eine Stellen, wo jetzt der Vampir in Erscheinung treten muss. Und das hat mir so oft dieses Gefühl gegeben, dass dieses Vampir-Thema zusätzlich nachträglich reingeschrieben worden ist, so ein übrigens, das muss was mit Vampiren sein.
Mhm.
Und so kommt mir das wirklich echt vor.
Ja. Obwohl es ja eigentlich, wenn man sich das mal so genau anguckt, ne, ist so richtig, also es sind zwar Blutsauger, aber eigentlich geht es ja wirklich um ein Wesen, was in den menschlichen Körper durch diese Öffnung an der Stirn eindringt und eben dann durch diese Marionettenkörper, nenne ich es jetzt mal, eben handelt und auch sprechen kann, obwohl, ne, das Sprechen machen die ja eigentlich durch die Frau, ne? Da sind die gar nicht eingedrungen. Mhm. Ah, es ist ein bisschen verwirrend, wie das alles so funktioniert, aber auf jeden Fall so richtige Vampire sind es ja eigentlich
aber die saugen die
auch
doch aus,
wieder Blut nicht.
Leer.
Ja,
die
das,
saugen ja das Blut dann aus.
Ja, das definitiv. Aber also es sind halt eigentlich unterm Strich gesehen Alienwesen, die Körper übernehmen und dann eben Blut saugen. Okay, gut. Aber es
genau,
ist...
Genau, aber
ja.
Wohin mit dem ganzen Blut? Also jetzt mal ohne Quatsch, also ey, was passiert da?
Ja, du, keine Ahnung, wofür die das brauchen. Wahrscheinlich ist das dann für diese Glibberwesen, die dieses Blut brauchen als Nahrungsquelle. Weil die sagen ja auch, als die durch diese Frau sprechen, meine ich, ist das, sagt diese Stimme ja auch, dass sie ein paar Menschen übrig lassen eben zur Nahrungsaufnahme. Und dann scheint eben einfach das Blut die Nahrung zu sein, die sie zum Überleben brauchen, wie auch immer. Die wollen ja auch gar nicht den Planeten übernehmen wegen der Menschen oder so, sondern die wollen einfach den Planeten und ein bisschen Blut und alles andere wird hinübergemacht, ne? So ist ja dieser ominöse Plan. Mehr oder minder, wenn man denn von einem Plan sprechen kann. Aber die scheinen ja dann eben auch noch telepathische Fähigkeiten zu haben, wenn die auch noch andere Menschen übernehmen und durch diese Menschen sprechen können in irgendeiner Art und Weise. Also es ist kurios. Kurios ist das.
Wie fandest du das eigentlich, dieses Sprechen, diese Ansprache stellvertretend durch die Frau?
Ja, das war die einzige Stelle, wo ich bei der Synchrofassung dachte, oh, puh, schwierig. Das hat mir nicht, das hat mir akustisch nicht so gut gefallen. Ansonsten fand ich die Szene an für sich total effektiv und auch das so, um so ein bisschen die Motivation zu erklären, fand ich das schon ganz in Ordnung, sag ich jetzt mal. Ich hätte mir manche Dinge vielleicht dann lieber selber erschlossen und mir das einfach noch ein bisschen kniffliger gewünscht, aber das hat mich jetzt nicht gestört in dem Sinne. Es hatte einfach diesen B- und trashigen Charme, den ich eigentlich sehr mag. aber es ist jetzt keine pfiffige Lösung, oder?
Es ist definitiv keine pfiffige Lösung. Ich fand es aber cool, weil es im Japanischen hat es sehr gut funktioniert.
Cool.
Das ist mit diesem Stimmeffekt tatsächlich ziemlich cool. Das fetzt, das ist alles sehr gleichförmig. Hat dadurch auch wirklich was Bedrohliches und die Message kommt halt rüber und der Film muss das halt machen. Der muss an der Stelle halt einfach sagen, passt mal auf hier, das ist jetzt hier das Ziel, da geht die Reise hin, damit wir auch endlich mal ein paar Informationen bekommen. Kommt also tatsächlich sehr gut an der Stelle, wie ich finde.
Ja.
Was ich wiederum total krass finde in diesem Zusammenhang ist dieser, die haben ja ein Flugzeug an Bord, ist ein Weltraumbiologe, der seine krude Theorie als Wahrheit verkaufen möchte, indem er sagt, dass die gefallenen Menschen im Krieg auf einer Anti-Erde wieder geboren werden und von da aus dann die Eroberung der Welt vornehmen wollen. Udo, was hältst du von diesem Hot-Take in diesem Film?
Also ich habe den Mann innerlich einfach abgestempelt als sehr seltsamen Menschen mit sehr seltsamen Ideen und viel weiter bin ich dann da gar nicht reingegangen. Ich fand das unglaublich charmant, dass er diesen unfassbaren Mumpitz mit der Anti-Erde da auf den Tisch bringt. aber ich glaube nicht, dass es das ist, was wir dann in diesem Film schlussendlich zu sehen kriegen, würde ich jetzt vermuten.
Das Ding ist nämlich, ich bin mir gar nicht sicher, ob der Film überhaupt weiß, was er jetzt eigentlich genau will oder ob er sich da festlegen will. Das ist vielleicht so das Richtige. Also will der Film sich irgendwie festlegen. Der wirft viele Sachen in den Topf, um uns als Zuschauer draußen zu verwirren und das gelingt ihm wirklich sehr gut.
Tadellos.
Wenn wir dann das Ende haben, ich weiß nicht, wollen wir hier spoilern?
Würde ich fast machen. Doch, wir sind ein Spoilercast. Wir empfehlen diesen Film ja sowieso und ansonsten können wir markieren, wenn wir jetzt kurz übers Ende sprechen, dass das da mal kurz weggehört werden muss im Falle der Fälle. Aber nee, können wir gerne drüber reden.
Ja, weil am Ende ist es ja wie bei Invasion of the Body Snatchers, die Aliens, die kommen dann auf die Erde und werden das ganze Ding sehr wahrscheinlich auch komplett übernehmen, nachdem man schon festgestellt hat. Fast alle tot, zwei Überlebende, also der Kapitän und seine Stewardess haben überlebt, nur um festzustellen, dass alle anderen tot sind und die letzte Einstellung ist, wie diese ganzen weiteren Raumschiffe dann auf die Erde halt zu rasen und die Erde dann, so meine ich den Effekt verstanden zu haben, dann nicht mehr blau, sondern eher so bräunlich-grau dann nur noch ist, so wie ausgesaugt.
Ja, genau.
Genau, das ist ja schon eine klare Bildsprache, wie ich finde. Und
definitiv.
Macht der Film ja eine klare Ansage, aber diese merkwürdige, diese Zwischeneinschübe, ne, das sind ja wie so Zeitungsschnipsel, die sind rot eingefärbt, wo Kriegsbilder zu sehen sind und eben halt auch diese merkwürdige Aussagen mit dieser Anti-Erde, wo dann die gefallenen Menschen sozusagen dann von da aus ihre Reise starten. Das ist ja eher was Verschwörungsmystisches, was da ausgedrückt wird, aber das hat ja keinen Bestandteil für die Geschichte.
Also nein. Das ist eher wieder so ein paranoider Einschub, der wirklich für Stimmung sorgt, glaube ich. Und eben auch so ein bisschen, denke ich, thematisch die Verbindung zu diesem Konflikt zwischen dem Politiker und diesem Waffenhersteller. Ich glaube, das ist einfach auch wirklich eine Form von Kritik, die da reingebracht werden soll. So ein Achtung, die Menschheit rottet sich hier selber aus mit Krieg und mit Waffen und mit Lobbyismus und mit korrupten Politikern, die halt auch wirklich schwierige Charaktere sind und so weiter. Also ich glaube wirklich, das ist die Form von Kritik, die der Film irgendwie auf den Tisch bringen will. Aber jetzt nicht unbedingt direkt in dieser Konstellation mit diesen Aliens, die dann da als Invasionsflotte dann die Erde auseinandernehmen. Ich denke, das sind zwei Paar Schuhe. Der Film will halt wahnsinnig viel irgendwie rauskloppen, rüberbringen, reinschmeißen. Und ich glaube, schlussendlich wird das alles getan für die pure Unterhaltung des Publikums. Und da muss man ja auch zugeben, es ist sehr effektiv, das funktioniert, weil Langeweile kommt doch hier eigentlich wirklich nie auf, oder?
Ich würde es nicht Langeweile nennen, aber es gab zumindest den einen oder anderen Moment, wo ich mir gewünscht hätte, ach, hier hätte man trotzdem mal ein bisschen noch schneiden können, weil also gerade die Action-Szenen, die funktionieren leider überhaupt gar nicht.
Du meinst so also, Verfolgung in der Wüste und dann Klettern und Geduld, ja.
Ja, ja, also das funktioniert alles überhaupt nicht. Man sieht auch, wie sie es gemacht haben. Ich meine, auch hier wieder, es muss schnell gemacht werden. Da stehst du wirklich mit der Kamera auf dem Stativ da, hast du deine Telebrennweite mit Zoom-Bereich und trackst die da halt einfach ab und hast den Shot da halt im Kasten. Und dann machst du das mit der Person, die verfolgt wird oder hinterher rennt oder wie auch immer und dann wird das irgendwie zusammen montiert und fertig ist die Laube. Und da merken wir das dann doch schon. Ja, aber ansonsten, er geht 84 Minuten. Das ist eigentlich schon knackig. Von da, also ich hatte keine Langeweile. Punkt.
Ja, so. Ja. Das ging mir nämlich ganz genauso. Du hast das vorhin schon mit so einer TOS-Folge verglichen. Von der Laufzeit her ist das ja schon hier auch Spielfilmlänge und ich hatte da die ganze Zeit auch einfach Spaß. Aber ich sehe es genauso, diese Verfolgungsgeschichten, da hakt das manchmal ein bisschen. Da muss ich aber dann einfach schmunzeln, wenn ich das so sehe, weil ich die Machart irgendwie cool finde. Ich auch diesen etwas trashigen Vibe da wirklich mag. Auch mag, wenn da irgendwie so eine Puppe von den Lippen stürzt und dann mit so einem lauten Geräusch irgendwie unten dann auf, ganz genau richtig. Das ist, ja, ich habe da einfach ein Herz für, aber es ist natürlich auch eine ganze Menge Käse mit dabei. Auch die Wendungen, die dann so passieren, ne? Wie mit dem Typen und der Bombe, warum der die Bombe nicht auf das Wesen schmeißt, sondern dann mit der Bombe versucht, die zu zwingen, die Tür aufzumachen und dann jagt er ein Stück von diesem Flugzeug in die Luft und all solche Dinge. Da sitzt man manchmal davor und muss wirklich, das sind haarsträubende Dinge, die da erzählt werden. Das ist super faszinierend irgendwie. Denn der Film macht einfach so viel anders, als man das vielleicht selber sonst tun würde, wenn man so eine Geschichte schreibt oder auch wie andere Filme, die man so kennt. Der macht es einfach anders und das ist nicht immer sinnvoll, das ist nicht immer logisch, das ist nicht immer zu erklären. Das macht manchmal überhaupt keinen Sinn, aber es ist echt spaßig.
Apropos Logik, ich finde ja auch die Sicherheitsvorkehrungen in diesem Flugzeug fantastisch. Also ich weiß, dass man früher rauchen konnte im Flugzeug, das nehme ich hin. Aber dass du da halt einen Koffer mit Knarren halt mit reinbekommst und mit Snipergewehren und allem drum und dran, das halte ich für wirklich sehr fragwürdig.
Tja, aber Inlandsflüge zu der Zeit wurden, glaube ich, wirklich so gut wie überhaupt nicht kontrolliert. Das könnte schon sein, dass das, also es ist halt kein amerikanischer Flug, das ist ein japanischer Inlandsflug, wenn ich das richtig verstanden habe. Und also ich glaube, die Inlandsflüge sind da einfach wirklich spezielle Sonderfälle, wo das zu der Zeit vielleicht einfach überhaupt nicht für nötig erachtet wurde. Hast du dein Gepäck an Bord genommen, das wurde auch nicht so groß abgemessen, abgewogen, wie auch immer. Und die haben ja nicht mal einen richtigen Peil, welches Gepäck da zu wem gehört oder sowas. Ne? Ein Gepäckraum scheint es auch nicht explizit zu geben. Dieser Raum da hinten ist ja irgendwie, ich weiß gar nicht, was für einen Nutzen der eigentlich generell hat, weil da liegt halt dieser eine Koffer unterm Tisch. Liegt der da, ja, der liegt halt da so rum, ne? Das ist ein bisschen abstrus. Konnte ich mir jetzt auch nicht so richtig erklären. Ja, es ist seltsam, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das damals in Inlandsflügen, also dass da zumindest irgendwie ein wahrer Kern ist, dass da Kontrollen einfach nicht in diesem Sinne stattfanden oder höchstens stichpunktartig oder sowas, ne? Stichprobenartig, meine ich.
Okay, naja, also es war auf jeden Fall so ein, ich musste sehr schmunzeln, aber weil viele Figuren, also gerade im Zusammenhang mit dieser Bombe, halt so merkwürdige Entscheidungen treffen, fällt das nun halt auch nicht mehr auf, ob die dann nur mit dem Koffer mit Knarren da reinkommen.
Nee, stimmt. Ah, seltsam. Aber wo wir gerade bei diesem Koffer und den Knarren sind, was ich unbedingt noch fragen möchte, ist, wie findest du denn darstellerseitig, charakterseitig diesen ersten, der übernommen wird, diesen sehr markanten Typen im weißen Anzug?
Also da muss ich wirklich sagen, ich dachte, wo kommt der her? Was ist das für ein Typ? Also das sieht ja nicht typisch japanisch aus. Der hat irgendwas, keine Ahnung, der könnte ein, ich weiß nicht was, irgendein ein Schlagersänger könnte das irgendwie sein. Der soll aber ein, ist das der Attentäter von dem, ich habe das nämlich nicht so ganz gecheckt,
Bin
ob
ich
das der.
auch, also ich glaube, es gibt, wenn ich das, oh Gott, vielleicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig geschnallt habe und ich habe den jetzt schon dreimal gesehen. Das sagt schon viel über den Film aus. Aber ich meine, es gibt zwei Attentäter. Ich glaube, es gibt ihn mit den Waffen, der will das Flugzeug entführen und nach Nordkorea bringen. Und es gibt diesen Bombentypen, das ist dieser junge Typ, der die Bombe später auch zündet. Und das ist der Terrorist, vor dem gewarnt wurde. Also ich glaube, es gibt auch hier einfach direkt zwei Einwürfe, nämlich einen Terroristen mit einem Bombenanschlag und eine Flugzeugentführung. So.
Okay, weil es gibt ja noch den Mörder, also das muss ja dann der
Yep.
sein, von dem wir sprechen, von dem
Yep.
britischen, was war das, warte mal, britischer Minister war es nicht, sondern es war ja ein, ach du Scheiße, Botschafter.
Ja,
Ach, kann ich
Botschafter,
mich noch.
Abgeordneter, irgendwie sowas.
Ja. Heieieiei.
Ja,
Auf
es ist
jeden Fall.
kompliziert. Es ist wirklich, es ist
Es
kompliziert.
ist sehr kompliziert. Um das vielleicht ganz kurz zu machen, ich fand ihn tatsächlich super charismatisch. Also wenn dann diese Verwandlungsszene auch ist, der wird natürlich dann im richtigen Moment natürlich noch ausgetauscht mit einer Puppe, aber ich finde den wirklich auch wie den Psychologen ziemlich sinister in seiner Ausstrahlung irgendwie. Der könnte was Freundliches spielen, aber hinter diesem freundlichen Gesicht verbirgt sich was richtig Diabolisches, Abgründiges. Ich finde ihn echt toll gecastet. Hat tolle Ausstrahlung und das bisschen, was er dann auch spricht im Japanischen, ist auch sehr ausdrucksstark. Also ich finde den tatsächlich ziemlich gut gecastet hier an der Stelle. Wie siehst du das?
Ja, ich finde den ganz fantastisch. Also du hast es schon eigentlich alles benannt. Schlagersänger, Ausstrahlung, diabolisch, das alles drin. Und ich muss sagen, der hinterlässt einen Eindruck. Ich konnte mir den sofort auch in wirklich hochwertigen Produktionen irgendwie als Bond-Bösewicht oder sowas aus der
Ja.
Zeit. Ich würde den da sofort sehen, weil der das hat. Der hat das Charisma, der hat auch diese Ausstrahlung und die Spielkraft, die es dafür braucht. Also das, da war ich sehr beeindruckt, weil also der hinterlässt eine krasse Note. Und irgendwie wertet der diesen ganzen Film auch ein Stück weit auf.
Das auf jeden Fall auch, aber was den Film definitiv aufwertet, ich denke, das hast du bestimmt auch auf dem Zettel, sind ja wohl nachweislich die Effekte, oder?
Ja, definitiv. Komm, erzähl mal ein bisschen darüber. Was ist dir aufgefallen?
Also ich finde ja allgemein, also jetzt das Raumschiff selber finde ich jetzt nicht so toll, aber dieser Gang zu dem Raumschiff finde ich toll, wie sie das gemacht haben, dieses Effekt, hatte ich schon gesagt, dieses rausrotoskopiert haben und da wie so eine Corona um die Darsteller gelegt haben, das finde ich echt stark.
Ja, voll.
Ich finde diese Verwandlung, dieses Eindringen, dieser Schnitt auf die Stirn, wo dieses Wesen dann da eintritt oder auch zum Schluss wieder austritt, das ist eigentlich ist das billig, aber es ist toll, es ist effektiv, es macht Spaß, diesen Käse anzuschauen. Du hast dann immer irgendwelche merkwürdigen Zwischenschnitte, wo man auf so eine weiße Projektionsfläche mit ganz vielen bunten Lichtern immer schneidet und dann wieder zurück, um sozusagen dann diese, ne, wo man merkt eben halt, okay, hier musste jetzt an den Effekten, musste man jetzt schneiden. Das heißt ich habe geguckt, also die drücken irgend so eine Flüssigkeit aus der Stirn, die hinterlässt aber Spuren auf dem Gesicht. Also brauchte man einen zweiten Take, wo, so eine Hand, die aussieht, wie diese Flüssigkeit dann über dem Gesicht so ein bisschen rumwabert.
Ah, okay, ja, cool.
Und da musste man zwischenher schneiden und das fand ich schon mal sehr spannend. Und ich fand das auch cool, wenn die dann verbrannt sind. Das sah ziemlich geil aus. Das war ein cooler Effekt. Und die haben den auch schön ausgespielt. Also man hat gesehen, wie dann auch so ein, wie so ein Wind dann auch diesen Aschehaufen dann noch weggepustet hat. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und das waren auch die Szenen, wo ich das Gefühl habe, okay, ja, der Film jetzt ganz schön harten Impact. Ich verstehe immer noch nicht, warum der Film immer noch ab 18 ist oder nicht freigegeben ist. Das sehe ich hier nicht. Da darf
Nee.
man gerne nochmal prüfen, aber effektseitig hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Bei dir?
Total. Ich fand die Effekte großartig. Also gerade alles, was mit Raumschiff und Verwandlung zusammenhängt, hat mich wirklich gut erwischt, auf visueller Seite. Richtig, richtig schön und liebevoll gemacht. Aber ich glaube auch da, also das ist alles nicht Grund für diese 18er-Freigabe. Da fragte ich mich wirklich, ob es die eingestreuten Kriegsszenen sind, weil die teilweise ja doch, wenn man mal genau hinguckt, die sind zwar kurz, aber hinterlassen schon einen krassen Eindruck und ich weiß nicht, ob da vielleicht irgendwie ein Grund mit drin ist, keine Ahnung. Oder vielleicht auch einfach dann in Kombination mit diesem ja recht harten Ende. Ansonsten kann ich mir das auch nicht erklären, ne? Aber zurück zu den Effekten, gerade diese Rotoskopie-Sequenz, sowas liebe ich ja. Ich mag diesen Look. Und auch in Kombination dann mit dieser wahnsinnig schönen Farbgebung. Und auch da ist einfach alles richtig gemacht in meinen Augen. Das ist was ich unglaublich gerne sehe. Das ist so ein Plakatmotiv, was einfach richtig gut funktioniert und eine Stimmung hinterlässt und auch dann wirklich in mir so ein bisschen diesen Grusel aufkommen lässt, ein bisschen diese Mischung aus Horror und Science Fiction in mir aufkommen lässt, die ja auch in diesem Film irgendwie drin steckt. Das mag ich wirklich sehr.
Das sehe ich auch so.
Ich fragte mich tatsächlich, und da das bringe ich an dieser Stelle wegen der Verwandlungsszene, warum da dieser sexuelle Aspekt auch mit drin ist, ne, durch diese Form der Wunde und durch diesen Glibber mit dieser Form der Wunde in Kombination, da steckt ja auch schon irgendwie was dahinter. Und auch da habe ich persönlich wieder den Eindruck, das hat einfach irgendwer so auf den Zettel geschrieben und das wurde dann einfach so gemacht, wieder in Richtung dieser Checkliste. Oder hast du da eine Aussage drin gesehen? Hast du da irgendwie was mehr gefühlt, was mir entgangen ist?
Also wegen jetzt der Form der Wunde?
Korrekt.
Also die sieht schon aus, die ist halt, das sieht halt einfach aus wie eine Vulva, Punkt.
Ja, korrekt.
Und also wenn ich jetzt noch länger drüber nachdenken würde, könnte man da bestimmt was reinlesen, aber der Film gibt aber ansonsten nicht sehr viel damit an die Hand, weil wenn wir uns einfach mal anschauen, wie mit den Frauen in dem Film umgegangen wird, das ist alles okay. Trotz alledem haben die eine untergeordnete Rolle und werden mehr oder weniger eigentlich nur geopfert. Viele werden im Film geopfert, also der Film hat ja auch ein sehr nihilistisches Ende, aber ansonsten ist das alles... der hätte ja auch sozusagen da auch schon eine Aussage treffen können. Tut er aber nicht. Das macht er ja gar nicht. Also von daher halte ich das hier bloß eher als eine Form von Gimmick, aber nicht wirklich ein zu Ende gedachtes Motiv oder so. Weil es wird hier wirklich nichts weiter damit gemacht. Mhm. Weder mit den Frauen, wie ich es bereits gesagt habe, noch an anderer Stelle irgendwie.
Höchstens halt dadurch, dass die Frau dann nochmal so eine besondere Position bekommt, indem sie eben dann die Stimme der außerirdischen Wesen ist oder sein kann. Ich weiß nicht genau, ob das dann irgendwie noch eine Rolle spielt. Ne? Aber eigentlich sehe ich das nicht. Ich fragte mich das, weil halt die Form der Wunde sehr eindeutig ist und auch dieses Eindringen genau durch diese Wunde, ne, da lässt sich nicht von der Hand weisen, dass die das schon sehr absichtlich so geformt und auch geschrieben haben. Aber ich konnte da halt auch wirklich keine tiefere Aussage drin finden. Ich habe da eine Weile drüber nachgedacht und alles, was mir so einfiel, kam mir einfach nur ziemlich quatschig vor. Dementsprechend, also, nee, keine Ahnung.
Also vielleicht ist wirklich nur laut gedacht dazu, die Frau, die ja dann stellvertretend für diese Aliens ja dann spricht, also die dann so übernommen ist und die Ansprache hält. Das ist ja die Frau, die von dem Waffenproduzenten, ja, an den Politiker sozusagen ausgeliehen wird. Und sie ist ja dann auch froh, als dann der Politiker dann irgendwie tot ist irgendwie. Nee, Quatsch, der Typ, also der Waffentyp ja dann tot ist.
Ja.
Und dann wird sie übernommen. Und sie spricht dann sozusagen das Ding aus. Und ich muss sagen, also wenn du das jetzt so in Reihenfolge siehst, ist es einfach so, sie hat sich gefreut, dass ihr Mann tot ist, weil er 9 Jahre lang Knechtschaft gehabt hat. Und jetzt kann sie das Unheil verkünden. Das heißt also, sie als Frau ist jetzt die Unheilsverkünderin. So, ihr habt sozusagen euch... Ach, scheiße. Das ist halt das Ding mit dem sofort laut denken halt. Aber du weißt doch, was ich meine. Also man kann das schon irgendwie reinlesen, wenn man das möchte. Aber es ist halt nicht ausformuliert. Aber wie gesagt, das macht der ganze Film auch nicht.
Nein.
Also das ist alles reingeworfen. Von daher macht das wenig Sinn, da jetzt irgendwie versuchen, was rauskramen zu wollen.
Ich habe verstanden, was du meinst. Definitiv. Aber es ist halt, dieser Film schmeißt mit so viel um sich und man kann über alles tiefer nachdenken. Aber man muss es halt auch gar nicht. Man kann das Ding auch einfach so als wirklich etwas gurkig B-Nummer einfach so durchgenießen und sich einfach so an diesem manchmal sehr hochwertigen und manchmal sehr billigen Charme irgendwie erfreuen. Und ich glaube, das macht das Ganze dann schlussendlich für mich so rund als Unterhaltungsfilm, der dann am Ende auch einfach ist. Ne? Und deshalb wollte ich den auch unbedingt hier mit in den Podcast bringen, weil ich finde, der ist so zumindest in meiner Blase so und mit den Menschen, mit denen ich da irgendwie mal drüber gesprochen habe oder so, ist der einfach viel zu unbekannt und es ist mir ein Bedürfnis, dass mehr Menschen den sehen. Weil, also ganz ehrlich, wer liest sich heutzutage noch sämtliche Listen von Tarantino durch, was der alles für Lieblingsfilme hat, ne? Finde ich persönlich definitiv zu stressig.
Das stimmt wohl. Gerade die Liste an Exploitation-Filmen ist ja wahnsinnig lang bei ihm.
Habe ich auch den Eindruck. Vor allem hat er ja auch immer mal wieder neue Listen um sich geschmissen und es ist einfach sehr, sehr viel, was der Mann mag. Und das kann ich auch nachvollziehen. Es gibt einfach unglaublich viele wirklich interessante Filme da draußen. Mhm. Das hier ist definitiv einer davon. Da hat der Mann Geschmack bewiesen. Die Frage ist, hast du noch große Fragen auf deinem Zettel, mein Lieber?
Nee, ich habe tatsächlich keine großen Fragen mehr, weil wir eigentlich über alles soweit gesprochen haben. Ich habe auch schon meine Checkliste ein bisschen durch und das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe wirklich nichts mehr.
Wunderbar, das sieht bei mir nämlich genauso aus und dann würde ich dich bitten, mal ein Fazit zu formulieren.
liebe Udo, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du zum wiederholten Mal mich mit so einem kuriosen Film überrascht hast. Nichts anderes habe ich erwartet, als ich Gurke Vampir aus dem Weltraum gelesen habe. Ich habe genau das bekommen, was du da versprochen hast. Ich hatte 84 Minuten wahnsinnig viel Spaß. Ich habe mich an vielen Kleinigkeiten gefreut. Ich habe wirklich sehr viel Spaß gehabt bei dem Film. Und ich kann gar nicht viel dazu sagen. Jeder, der das Gespräch gerade gehört hat, kann sich bestimmt vorstellen, was das für ein wüster Film sein muss. Und der ist trotzdem so in seinen kleinteiligen, ist der rund irgendwie. Der ist nicht perfekt, auf gar keinen Fall. Das ist ein richtig schöner B-Movie-Film und der macht Spaß. Mhm. Und das ist auch eine Empfehlung an die Leute da draußen, die Herz haben für ein bisschen trashiges B-Movie, Horror, Science-Fiction, die genannten Filme, Body Snatchers, The Thing. Das ist genau eure Baustelle. Schlagt dazu. Das ist ein schönes, kleines, unabhängiges Ding abseits der großen Studios. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß und ich glaube, das mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Danke.
Wunderbar, vielen Dank. Ich kann das einfach nur unterschreiben und die Empfehlung nochmal raushauen. Schaut diesen Film, wenn ihr Bock habt auf genau diese Art von Kino. Der ist einer der Guten, der ist einer, der sich richtig lohnt, eben in dieser Suppe, in der da so schwimmt. Denn der hat viel Besonderes da drin zu entdecken und ist auch einfach visuell, audiovisuell ein Schmaus. Dementsprechend, ja, ich werde weiter mit Filmen dieser Art und Gattung um mich rumwerfen. In diesem Jahr wird es da wieder einige Gespräche geben zu interessanten, unbekannten Granaten der Filmgeschichte. Aber bevor es dazu kommt, magst du uns noch mit reinnehmen, was wir im Japanery als nächstes zu sehen bzw. zu hören bekommen?
Genau, wir werden sprechen am Ende des Monats über Akira Kurosawas Träume. Wir werden in einer sehr großen Runde sein. Das heißt also nicht nur Fred, Udo, ich sind da, sondern die liebe Leo kommt uns besuchen und wir werden dann zu viert über diesen Film sprechen. Und dann geht's schon im Februar weiter. Ihr habt es schon bestimmt schon vernommen. Wir werden auch da über den Maulwurf gesprochen haben und dann kommt noch ganz viele andere tolle Sachen. Und denkt dran, wir werden im April dann offiziell, gehen wir dann in das siebte Jahr. Also wir verenden das sechste und gehen in das siebte Jahr. Und es ist unglaublich, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es uns schon so lange gibt. Also ja, ich freue mich auf das neue Kinojahr, ich freue mich auf das Podcastjahr, es wird schön.
Absolut, wunderbar. Und dann auch direkt nach draußen nochmal gesprochen, falls irgendjemand da draußen irgendeinen Film hier unbedingt besprochen haben will, schreibt uns das einfach mal. Vielleicht wollt ihr selber sogar mal in den Podcast mit reinkommen, könnt ihr euch melden. Wir sind erreichbar, wir haben Bock auf Filme und wenn uns mal was vor die Füße gelegt wird, wo wir tierisch Bock drauf haben, dann immer gerne. Wir sind neugierig und auch neugierig auf andere Perlen und Granaten, die wir vielleicht sogar noch nicht kennen oder ewig nicht gesehen haben oder was auch immer. Bis dahin freuen wir uns über Bewertungen, Kommentare und überhaupt, wenn ihr uns mal schreibt, das ist immer schön. Und freuen uns sehr auf dieses Jahr. Danke fürs Zuhören, danke fürs Lauschen, danke fürs Gespräch, Basti.
Danke, ebenso.
Und dann wird die Nostromo sich jetzt mal wieder durch den Raum bewegen. Und wir sagen Adios.
Ahoi.